wenn ich den Inhalt, den ich da halt habe, wenn ich den nicht wiederverwerten kann. Weil da kommt dann immer nur so eine Stärke da rein, wenn ich da halt strukturierte Textvorlagen habe, die auch für andere interessant sind oder auch in anderen Geschäftsbereichen, dann ist das sehr, sehr sinnvoll, das halt auch elektronisch zu machen. Ansonsten halt nicht. Ich habe halt absolut keine Firmen- oder Organisationsvorgaben. Das ist das Quengeln am Layout, was auch immer. Also das ist auch total egal. Dann brauche ich das auch nicht so machen. Die Gruppe ist nur auch ganz kurzzeitig aktiv. Ich habe es auch nicht nötig, eine Arbeitsstruktur vorzugeben in irgendeiner Weise. So, für welche Gruppen trifft das dann zu? Also wer braucht dann kein DMS? Oder welche Anwendungsbeispiele? Ah ja, warte, 2,5 müssen wir schaffen in der Gruppe. Kann auch, egal. Ja, zur Not müssen wir einen Telefonjoker nehmen, dann rufen wir Christoph an, der sitzt ganz hinten. Ja. Aber irgendeine spontane Idee, eigentlich, wo man das nicht anwendet. Ja, perfekt. Das ist der Punkt, ich habe den Fall Albert Einstein genannt. Ich bin halt so genial. Alles, was ich schreibe, ist halt super und ich will mich mit so einem Dokumentmanagementsystem im Leben nicht beschäftigen. Das schränkt nur meine Kreativität halt ein. Also. Achso, ansonsten die Fragen, ich muss die sonst wiederholen. Ja, genau. Was? Genau, sie hat gesagt, dass wenn man halt allein und genial ist, ist das halt super und bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen trifft das halt dann auch zu, wenn halt die Gruppe nicht wiederkehrend ist und auch nur kurz zusammenarbeitet. Aber das will ich ein bisschen einschränken, dann können wir gucken halt an der Stelle. Super, einen Top-Volltreffer haben wir noch einen zweiten. Ich nehme auch einen halben Treffer, ich nehme auch daneben geschossen und biege den Pfeil um. Schießt mir irgendwas zu. Das wäre jetzt eigentlich, die Frage sprengt ja jetzt, ist ja, also okay, die Frage ist halt, ob man das in kleinen Firmen einsetzen kann, um halt Dokumente zu archivieren. Dann stellen wir kurz zurück. Kurze Antwort ist ja. Wir sehen aber auch gleich warum oder. Ja. Genau, das Beispiel ist halt, wenn ich halt eine Bank bin, halt auch starke Archivierungsvorgaben habe, dann ist es halt sinnvoll, das einzusetzen. Genau. Gut, ansonsten, ich habe eigentlich noch ein nettes Beispiel. Also wenn ich einen Flyer für mein privates Straßenfest mache, baue ich mir kein Alfresco auf, finde ich übertrieben. Wie gesagt, Projektarbeitsteam für ein Semester würde ich halt auch nicht empfehlen, das geht dann in diese wissenschaftliche Sache. Geburtstagseinladung will ich auch nicht damit abfackeln. Ja, private Liebesbriefe würde ich auch nicht darin archivieren, schreiben, sonst was. Finde ich auch ein bisschen netter, wenn man die handschriftlich hat, aber das ist ja persönlicher Geschmack. Da haben wir den Albert Einstein. Die schriftlichen Bewerbungen, die würde ich damit auch nicht unbedingt machen. Programmierteams benötigen eigentlich auch kein Dokumentmanagementsystem. Die helfen sich in der Regel mit Versionierungssystemen oder anderen Dingen dann halt. Ja, gut, super Gärtner seid ihr. Die Gärtner meinen, dass es auch nicht ganz so schlecht ist, wenn Programmierer auch Dokumente schreiben und veröffentlichen und das durchaus sinnvoll ist. Aber so zu 70% können die sich halt eigentlich auch anders. Ja, entschuldige. Nein, Also erstmal soweit nicht. Also ich kann das, wir gehen gleich rein und gucken uns, wie es prinzipiell, genau. Gut, da spreche ich jetzt auch so ein bisschen. Ich antworte kurz. Im Prinzip, ich finde das halt sowas wie Git mit einem Bugtracker. Also ich finde, den Bugtracker kann man auch sehr gut als Konzeptionierungstool halt nutzen und da muss man nicht unbedingt dann mit dem Dokument arbeiten. Wenn das, wenn es kommt dann so drauf an, wenn da halt die Firma größer wird oder sehr groß ist, dann ist das wieder was anderes. Wenn das noch mit anderen nicht, wenn das mit Nicht-Technikern noch abgestimmt werden muss, dann kommen wir in so einen Mischbereich, wo das dann sinnvoll ist. Also mein Gefühl wäre das dann so. Ja, weil ich es halt noch habe, Landwirte und Gärtner, ne, also die CMS-Gärtner, also die, wenn sie denn wirklich welche wären, müssten dann auch nicht kurz Dokumente schreiben und in der Gastronomie brauche ich es gegebenenfalls halt auch nicht. Gut, da ist es jetzt relativ einfach, was jetzt kommt. Das ist halt also, wie er schon sagte, in der Tat sinnvoll, wenn die Gruppen größer 3 Personen sind. Wir haben wiederkehrende Tätigkeiten oder Arbeitsabläufe, die man halt sehr gut strukturieren kann. Wir veröffentlichen elektronisch. Wir haben auch vielleicht noch eine inhaltliche Wiederverwertbarkeit. Wir haben klare Firmen, ne, wo Firmenorganisationsvorgaben. Sehr positiv macht es dann auch Synergien, wenn die Gruppe langfristig zusammenarbeitet, also nicht nur für einen Projektcharakter hat. Und ja, wenn klare Arbeitsstrukturen vorgegeben sind, die kann man dann halt auch sehr gut da einmieten. So, dann jetzt die andere Frage, wo macht es dann, welche Sinn das einzusetzen für welche Gruppen oder Beispiele? Ja, das, was soll das dann genau? Also als wissenschaftliche Arbeit, dass sie dann halt ein Redaktionssystem dann haben, ja. Ja, genau. Also das haben wir in den Blöcken gesehen. Wenn ich halt dann, da habe ich ja dann, ich habe das Klassische, ich habe halt einen, jemand, der halt den Inhalt macht und der Rest läuft dann halt weiter in der Kette, bis es gedruckt wird. An der Stelle macht das, das ist genau der Punkt. Gut. Sonst noch? Ja. Perfekt, mal was aus der hinteren Reihe. Genau. Ja. Genau, also ich habe halt klare Arbeitsstruktur. Vor allen Dingen habe ich auch eine inhaltliche Wiederverwertbarkeit. Das heißt, die Angebote sind ja irgendwie immer gleich oder das, was ich da schreibe, oder nur leicht abgewandelt. Ne? Das ist genau der Punkt, wo ich dann halt angreifen kann an der Stelle. So, meine Ideen waren soweit. Macht super Sinn für die öffentliche Verwaltung sowas einzusetzen, weil das schreit quasi danach. Wir haben eine riesengroße Gruppe, die auch verschiedene Vorgaben haben. Die Organisationsvorgaben sind super klar vorgegeben. Ja. Dann die privatwirtschaftliche Verwaltung, dann gibt es ja auch verschiedene Punkte, die man ansetzen kann. Ja, mir fehlen noch ein Übersetzungsbüros, finde ich nicht schlecht. Die haben ja eine starke inhaltliche Wiederverwertbarkeit oder die übersetzen was. Und dann kommen auch Kundenaufträge nochmal wiederkehrend rein. Die haben ja, arbeiten ja immer im selben inhaltlichen Segment. Dann für Analysten finde ich das eigentlich nicht schlecht, weil auch die machen sich einmalig die Arbeit, sowas zu analysieren, und dann werden sie halt wieder beauftragt und dann in der Regel gucken sich, ja, was haben wir denn damals geschrieben? Also ich würde schon mal sagen, das hilft zumindest schon mal, sich das anzugucken. Nicht, dass sie das dann nochmal neu kopieren, aber ich denke, dass sie sich da schon von. Gut, für technische Zeichnungen, Architekten ist das halt auch interessant, weil die halt eine starke Rückkopplung haben, kann ich das so machen. Da kommen halt relativ viele Versionen zusammen. Genauso Steuerberater ist dann das Ähnliche. Und eigentlich alle elektronisch strukturiert arbeitenden GmbHs, also irgendwelche Organisationsstrukturen, die dann halt eben nicht mehr personengebunden sind, sondern dann eine entsprechende andere Stellung haben im Steuerrecht. Gut, so, ich habe jetzt aus dem Bereich eigentlich ein sehr nettes Fallbeispiel. Auch da habe ich wieder eine kleine Frage. Also ich habe 2 Fragen, Entschuldigung, ich habe gelogen. Ich habe 2 Fragen. Wie hat man kommuniziert, als es noch keine E-Mail gab? Genau, also Umlaufmappen, sehr schön. Wir haben alle, ihr habt eigentlich alles getroffen, was ich habe. Also wir haben Telefon, wir haben Brief, wir haben Fax. Sehr schön. Gut, Und die zweite, Moment, das haben wir. Genau, und, der, und jetzt die, die zweite Frage, was wir haben ja, vielleicht weiß das auch jemand, es gab 1979 einen Vorfall, der in Deutschland für Furore gesorgt hat. Das wäre eigentlich so gesehen der erste oder einer der ersten Terroranschläge, Häkchen, die damals hochgekommen sind. Und da ist auch dann auf europaweiter Basis halt auch eine Aktion ausgebrochen. Kann sich da jemand dran erinnern? Also vielleicht haben wir ja Glück. 1979. Es gab einen Vergiftungsvorfall in Baden-Württemberg. Ich gebe noch weitere Tipps. Hat was mit einer Frucht zu tun. Das ist aber ehrlich, Birgit. Das, gut, die, das wiederhole ich jetzt nicht, weil sonst weiß jeder dein Alter. Es waren vergiftete Orangen, die aus... ich meine aus Israel kamen und sie waren präpariert von, glaube ich, Anti-Israel-Gegnern und da waren Quecksilberkugeln drin und da hat sich halt jemand dran verschluckt in Baden-Württemberg. So, die kam aus über den Haag rein mit dem Schiff und aufgrund, das war auf dem Grund, aus dem Hintergrund wurde dann Folgendes gemacht, es wurde ein Schnellwarn, sogenanntes europaweites Schnellwarnsystem eingeführt für Nahrungsmittel und Verbrauchskonsumentengüter europaweit. So. Und das, da habe ich jetzt die Kernpunkte der Kommunikation. Das ist eine sehr schöne kleine Geschichte. Die Quelle ist auch sehr nett. Das ist dann Quelle 4, die habe ich auch dabei. Können Sie sich auch dann angucken. Die haben das sehr schön dann aufgebaut. Ein Punkt aus der Folie ist halt, zu welchem Zeitpunkt haben wir wie kommuniziert. Also 79 haben sie halt gesagt, okay, das darf nie wieder vorkommen. Wir müssen das jetzt koordinieren, dass wir halt sowas nicht nochmal haben. Und das ging jetzt halt telefonisch. 1980 kam halt dann das Telex dazu. Das war dann halt schon die erste Komponente, die dann halt was zum Ausdruck an war. Und 1992 dann das, die Faxmaschine halt. Ja, und die Faxmaschine, das hat eigentlich schon einen, ich habe halt hier die, ja genau, von 95, ich habe hier die Fälle abgebildet, 92 das Fax, haben wir halt gesagt, das war schon eine erhebliche Arbeitserleichterung. Und was dann halt super war, dass dann ab 2000 diese Schnellwarnungen dann per E-Mail gehandelt worden sind und auch mit im Dokumentmanagementsystem zumindest archiviert bzw. auch abgebildet sind. So, jetzt haben wir eigentlich zwei Dinge, die wir sehen an der Kurve. Es ist immer schön, so steigende Kurven zu haben, das wirkt positiv. Wir sehen halt, dass 95, na eigentlich sieht man es ganz klar, so ab 2000 war dann E-Mail und auf einmal gehen halt die Anzahl der bearbeiteten Meldungen stark nach oben. Also das heißt, es hat irgendwie, gibt es einen Hintergrund, dass man das halt jetzt elektronisch abgebildet hat im Dokumentmanagementsystem und der Anzahl der Meldungen. Und das heißt, hier sieht man halt sehr schön, dass halt so elektronische Systeme mitskalieren. Beziehungsweise so eine Arbeitserleichterung sind, dass man halt entsprechend mehr Durchsatz halt hat. Achso, ja, sorry, die Abkürzung habe ich nicht erklärt. Also Document Management System, Rapid Alert System for Food and Feed. Ich habe das letzte falsch ausgesprochen, hat mich der Kollege noch gerügt. Das können wir dann nochmal gucken. Aber im Prinzip sieht man halt hier, das wäre so eine Erfolgsstory, wo das halt super Sinn macht halt. Ich habe halt ein System, ich habe das einmal aufgesetzt, ich kann halt dann beliebig Benutzer hinzupacken, das ist großartig, die können, ja, die können halt europaweit darauf zugreifen, das heißt, ich habe auch so eine Meldung schnell verteilt in der Krisensituation und das hat halt riesigen Sinn gemacht, das für diese Sache einzusetzen. So, ja. Das sprengt jetzt den Rahmen an der Stelle. Also wie, können wir nach dem Vortrag machen oder am Stand? Ich habe das ursprüngliche Dokument auch da, da kann man auch kurz reingucken. Die, also die werden auch veröffentlicht, die Warnungen gehen dann auch raus. Also das ist dann halt schon so. Da, oder die werden dann halt Produkte zurückgezogen. Also solche Aktionen passieren dann da. Da kenne ich mich aber nicht so aus. Ich weiß nur, dass die insgesamt die Kommunikation dann abgebildet ist. Und das ist auch das, was halt dann die Europäische Pressestelle dazu sagt. Wie gesagt, Quelle 4 ist dann genau das Dokument dazu. Das ist eigentlich da nett beschrieben halt. So, jetzt haben wir prinzipiell alles erstmal geklärt. Jetzt gucken wir uns Alfresco an. So, das kennt ja keiner, außer Christoph hinten. So, ich habe eine breite Palette von Features. Das ist hier eigentlich sehr nett auch auf der Alfresco-Seite soweit erklärt. Der Kernpunkt ist halt das Dokumentenmanagementsystem. Ich habe halt hier, das nennen die Electronic Record Management, das sehen wir dann gleich, was sich dahinter verbirgt mit dem Schloss. Das heißt, dass ich halt auch versionieren kann im Prinzip. Was sehr schön ist, ich kann halt Workflows abbilden, also auch die Prozesse dann halt, wie wir das auch in den vier Blöcken gesehen haben. Hier ist das Ding mit dem E-Mail-Archiv, da hatten wir ja gerade das Beispiel mit den Schnellwarnungen. Es gibt noch eine Scan-Funktionalität, also ich kann halt auch dann hier direkt reingehen. Man kann halt Netzwerk-Shares auch anbinden oder damit erstellen. Das ist halt die Geschichte, also das sind dann halt diese Freigaben. Und es gibt eine Möglichkeit auch zu veröffentlichen und auch hier an der Stelle kann man halt eigene Webseiten auch bauen, beziehungsweise es gibt da auch Schnittstellen dann dazu. So, das sprengt jetzt. Das Wichtigste ist eigentlich Dokumentmanagement. Wir gucken uns ein bisschen Workflow an und ein bisschen die allgemeine Struktur. Genau, und hier Collaboration nennen die so plakativ, das heißt dann Zusammenarbeit auf Deutsch. So, jetzt die Frage, was ist ein Dokument? Also ein Dokument besteht aus dem eigentlichen Inhalt und dann gibt es noch die sogenannten Metadaten, das ist entscheidend. Die Metadaten sind dann die Beschreibungen. So, ich habe jetzt hier das sehr einfache Dokument Psalm 139 in meinem Alfresco. Das ist jetzt ein Bild. Ich habe halt hier den Titel, ich habe eine Beschreibung, der Autor ist halt David. Ich habe es bearbeitet am 30. April 2013. Das ist eigentlich so in Kürze das, was man dann im Alfresco sieht. Das ist auch die aus der GUI. Man hat halt hier so eine lustige Knöpfe halt und man, wenn man drüber scrollt, sieht man halt gleich schon so eine Vorschau, was dann sich dahinter verbirgt. So, das wichtigste Dokument ist eigentlich das Textdokument. Ich habe halt hier ist jetzt der Gesellschaftervertrag von unserer Firma, den wir halt in Abstimmung halt hatten, hinterlegt. Das ist halt ein Doc. Ich habe das in UTF-8 kodiert, das kommt halt aus OpenOffice so raus. Gesellschaftervertrag, abgestimmte Version, die drei Personen haben dran gearbeitet. Ich habe hier eine Version und sehe halt hier die Eigenschaften. Das sind dann die Metadaten nochmal ein bisschen aufgeklappt. Dokument, ja, immer. Die sind soweit vorgegeben. Die zweite Frage, das weiß ich nicht. Das kann sein, dass es geht, das weiß ich aber nicht. Also ob ich da noch sozusagen benutzerdefinierte Felder hinzugeben kann oder sonst was. Was es halt gibt, ist dann, dass man irgendwie eine größere Freitextfelder halt hat oder sowas. Also Kommentare kann man halt hinterlegen. Aber ob man dann strukturiert was hinzupacken kann, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Müsste man nochmal gucken. Ja. Gut, ein Dokument kann halt einen Status haben. Entweder ist es halt eingecheckt oder ausgecheckt. Ja. Ja. Sowohl als auch. Also was wir hier sehen, Typzeichenkodierung und sowas, das nimmt er alles soweit raus. Das kann er aus Word, also je nach, was für ein Typ man halt hat. Die haben soweit alle offenen, also alles, was sie halt kannten an Standards halt implementiert und dann halt auch automatisch erkannt. Wie gesagt, und da war sowas wie Beschreibung abgestimmte Version, das habe ich dann dazu gepackt, das stand auch nicht vorher drin halt. Wie gesagt, aber Titel erkennt er dann, also er erkennt er halt schon eine Menge. Also das kommt gleich als Erweiterung. Also die Bilderkennung, das ist dann das Beispiel, wie man es dann selber, was man damit noch machen kann. Also im Prinzip, wichtig ist halt, ich habe verschiedene Versionen und wenn einer der drei daran arbeitet, dann habe ich halt das Dokument so genannt ausgecheckt, das heißt, ich habe es halt gesperrt und dann habe ich halt hier dieses Schlüsselsymbol dran, habe halt hier eine Arbeitskopie halt und bearbeite das dann halt und dann lade ich das halt wieder hoch und dann ist es die nächste Version da. Also so funktionieren ganz plakativ die Arbeitsschritte im Alfresco, um halt mit verschiedenen Versionen zu arbeiten. So, die Versionen werden dann auch hier mitgespeichert. Ich habe halt hier in Version 1.1 dann die Metadaten des Dokuments geändert. Unter anderem habe ich gesehen, der Titel wird automatisch eingelesen. Da stand noch ein blöder Titel drin, der automatisch ergeben worden ist. Sowas fällt einem dann ja erst auf, wenn man es dann halt mal macht und habe das halt dann entsprechend geändert. Und dann kann man halt hier sehen, welche Version man da hat. Und das ist halt, da kommt dann langsam so der Mehrwert da rein, dass man halt sieht, ja, wer hat denn das geändert, beziehungsweise war das jetzt die letzte Version oder wir hatten doch die, bei der vorletzten Version war doch so ein schöner Satz drin, der fällt mir nicht mehr ein und den kann man sich dann halt nochmal angucken. Da hat man halt diese Sachen hat man dann nicht mehr im E-Mail-Archiv oder wo auch immer, sondern kann man dann zentral. Ich denke nicht. Also ich habe es nicht gesehen, ansonsten weiß ich es halt nicht. Also was halt ist, man hat halt immer die Notizen und kann das halt sehen. So, dann kommen wir zu der anderen Komponente, der Workflow. Ich habe halt standardmäßig einen sogenannten Ad-Hoc-Workflow. Da habe ich halt hier dann dem Martin, also gesagt, bitte einmal die Fassung abgleichen mit der Fassung per E-Mail. Danach können wir dann in Alfresco alle weiteren Arbeiten erledigen. Danke. Das war halt dann das erste Ding, als ich das Dokument eingestellt habe und wollte nochmal sicher sein, dass ich auch die richtige Version aus meinem E-Mail-Archiv gezogen habe sozusagen und mich benachrichtigen, wenn es fertig ist und zuweisen an den Mitarbeiter halt. Also soweit ist das eigentlich schon sehr durchdacht. Da kann man eine Priorität hintersetzen. Das ist dann einfach so das Einfachste, was man da an sogenannten Workflow, also als Arbeitsprozess machen kann. Was eigentlich sehr schön ist, das geht in diesen Redakteursbereich dann so rein, ist das parallele Prüfen in Gruppen. Das bieten die als Workflow an. Da kann ich halt so eine Liste von Überprüfern dann sagen, die das halt mir sozusagen abnicken. Ich kann ein Fälligkeitsdatum definieren, bis wann die halt zustimmen müssen. Und ich kann ja sagen, 60% der Personen in der Gruppe müssen zugestimmt haben, dann wird das halt veröffentlicht. Ja. Ja, genau. Also das. Ja, genau. Ja, genau. Nee, also man kann da definierte sogenannte Rules hinterlegen. Da gibt es auch so eine kleine Beschreibung und dann werden die dann getriggert, also dann ausgeführt, wenn dieses und jenes Bedingung halt zutrifft halt. Das ist soweit möglich. So, jetzt habe ich zwei Dinge mal erweitert, also die ich halt selber ausprobiert habe. Was mich interessiert hat, war halt, wie ich dann mal Massendaten übernehme, also eine Erstinitialisierung ohne händischen Betrieb. Im Prinzip habe ich jetzt hier meine Ausgangsrechnung auf dem Dateibaum, die halt so strukturiert abgelegt sind. Die kommen auch so aus dem Warenwirtschaftssystem und habe die dann halt einmal mit dem Massenimport reingepackt und sehe die dann halt auch hier drin. Also was vielleicht wichtig ist oder was eigentlich vielleicht nicht ganz klar ist, also alle elektronischen Dokumente, die nicht keine Bilder sind, werden auch Volltext indiziert. Das heißt, ich kann auch danach suchen. Also ich kann danach irgendwas dann halt suchen und sehe das dann halt. Das ist eigentlich das Feature für die Archivierung oder für die Transparenz der Firma am wichtigsten noch mit ist. So, das Zweite, was ich gemacht habe, also wie man das macht, hinten geht es auch in den Quellennachweis, kann man dann auch sehen. Und das zweite Beispiel war dann halt die sogenannte OCR-Erkennung. Also ich will halt im Bildinhalt, also diesen JPEG zum Beispiel, will ich halt wissen, was da geschrieben steht. Und was ich da genommen habe, ist eine Google Code, genau, von Google Code habe ich halt was eingebaut als Modul, das diese Tesseract Search Engine halt ist. Und dann kann ich halt, ich mache deine Dunkelheit hell, dann habe ich hier das, suche ich nach Dunkelheit und dann habe ich halt dieses JPEG halt hier. Das funktioniert halt auch. Genau, das JPEG dann, ja. Ah, okay, da kann ich dann, das habe ich dann, da habe ich dann sozusagen einen freudschen Verhörer gemacht und habe TIFF gehört. dann weiß ich da nicht, wie das und wenn das im einfach mal, da müsste man einfach mal reinpumpen und gucken, was dann da war. Ja. Ja. So, ja, soweit die zwei Erweiterungen, die ich da halt getestet habe. So, dann kommen wir zu dem Fallbeispiel mit der E-Mail, im Prinzip ist es halt so, was auch für, was dann halt, anstatt das halt von dem, ja genau, das ist eine gute Idee. Anstatt das halt dann einmal so zu importieren, halt über eine Datei, also das kann auch ein Netzlaufwerk dann sein, kann man das auch direkt, Alfresco bringt einen E-Mail-Server mit und der kann auch direkt dann angesprochen werden. Und hier habe ich halt mal jetzt alle, das sind jetzt die Einkaufsrechnungen, die wir halt haben, die habe ich jetzt alle mal dann elektronisch per via SMTP von dem Empfänger zu dem Zeitpunkt eingegangen, habe ich dann halt auch in einem sogenannten Ordner, den ich dann IMAP-Anlagen genannt habe, dann halt da reingepackt. Die werden dann auch indiziert und Volltext erkannt, das klappt eigentlich super soweit. Gut, das waren soweit die Anwendungsbeispiele. Das ist, denke ich mal, soweit rübergekommen, was im Kern das Ding kann, wo die Punkte sind. Jetzt kommen wir zu dem mehr technischen Teil und auch ein bisschen zu der Geschichte von der Firma halt. Ja. Nein. Zum, ja, dass man, da, ja, ich weiß, kann ich auch nichts so sagen, habe ich mich auch nicht mit befasst an der Stelle. Also das wäre dann, was man von anderen Systemen kennt, dass man dann so einen Barcode aufklebt oder sowas und das halt dann wiederfindet in der Archivierung. Ja. Also was es kann, das kann ich sagen, es ist konform als Archivierungskomponente nach amerikanischem Recht, bla bla bla, steht auch irgendwo auf der Seite. Das geht halt, aber das gilt halt dann nicht in Europa bzw. in Deutschland. Und es gibt dann, das kann ich auch sagen, es gibt dann halt Anbieter oder Dienstleister, die das dann auch erweitern und das halt dann auch noch dann danach packen. Aber das sprengt meinen Wissenrahmen dann. Also an der Stelle würde ich dann halt weiterverweisen. Gut, dann ein bisschen was, was es eigentlich ist, technisch. Wir sind ja auch technisch, wir basteln ja das auseinander und zusammen, also ich. Für mich entscheidend, was ich halt faszinierend fand, als ich das Projekt kennengelernt habe 2005, war eigentlich diese konsequente Ausrichtung aus Open Source und auf einer offenen Architektur. Und da war halt dann diese Meldung am 27. Juli halt, Alfresco nimmt halt JSF, das steht für Java Server Faces, für ihr Enterprise Content Management System. Und das heißt, sie haben halt eigentlich da einen Standard von Sun eingesetzt und den halt konsequent umgesetzt. Das ist dann im Detail die 100, die genau diese Spezifikation, die halt abgebildet ist, die gilt dann halt für Java Enterprise Architekturen mit einem Webserver und einer Datenkomponente. Und das sollte halt eine Web-Applikation sein, das war der nächste, was sie entschieden hatten dann 2005. Und die hatten dann einen Prototyp nach 3 Monaten dann fertiggestellt. Ja. So, die Architektur sieht ein bisschen dramatisch aus in 2005, ist in 2012 auch nicht groß anders gewesen, beziehungsweise 2013. Im Prinzip habe ich halt im unteren Bereich halt hier mit Hibernate, das ist halt eine Java-Abstraktionslevel, um eine Datenbank abzubilden oder die Datentabellen. Standardmäßig war halt hier MySQL, die ist jetzt mittlerweile draußen, das ist ja standardmäßig Postgres, kann aber auch alle anderen Sachen machen. Und ich habe dann halt hier eine Schicht, die halt im Webserver läuft und kann dann halt hier damit im Browser kommunizieren an der Stelle. So. Was halt aus Anwendersicht dann wieder, da fange ich die Kollegin ein, die schon das in den nächsten Programm guckt. Was da halt interessant ist, ich habe halt folgende Protokolle, die mir das Alfresco anbietet. CIFS, das ist halt die SMB, also die Samba-Freigabe, ne, die Letztlaufwerksfreigabe, die er halt dann spricht. Also das ist halt dann sozusagen wie ein File-Server dann halt. Ich habe halt den Webserver, der kann halt dann entsprechend über HTTP kommunizieren. Es gibt halt noch einen FTP-Server, der mitläuft. Und es gibt diesen WebDAV. Interessant ist halt auch, dass das synchronisiert. Also was im Netzwerk hochgeladen wird, beziehungsweise was ich da freigebe, habe ich halt auch immer Fresco da mit den Metadaten soweit. Und in der nächsttieferen, hier ist auch nochmal die Quelle, da kann man dann halt gucken, was da ist. Das sind dann soweit die Schnittstellen, mit denen der Anwender kommuniziert. Die Schnittstellen, mit denen der Programmierer kommuniziert, das bietet halt Webservices an, in diesen verschiedenen populären Sprachen, die es da gibt. Und ich habe halt noch die Möglichkeit, mit Java Remote Method Invocation halt auch zu kommunizieren und auch damit halt was zu machen. So, Der letzte technische Punkt ist halt, es läuft im Java Content Repository. Und das ist halt auch nochmal so ein Pro-Argument für diese offene Architektur. Ich kann halt jederzeit dieses Content Repository, wenn es konform ist, dann auch tauschen und kann das halt dagegen bauen. Und für die Firma selber war es halt gut, wenn die halt schon Programmierer hatten, damals, als sie noch nicht so bekannt waren, dass wenn die JCR halt schon mal gemacht haben, konnten die sich auch gut schnell in Alfresco eindenken. Und ich kann dann entsprechend Third-Party-Bibliotheken dann einbauen. So, wem das jetzt alles noch nicht reicht und noch mehr braucht, um was zu modifizieren, da bietet Alfresco dann das AMP. Das ist die vorletzte Folie, wir können noch sitzen bleiben. Ja, ist okay. Dankeschön. Das Alfresco Mod Package, das heißt, ich kann halt Alfresco teilweise oder ganz patchen. Also ich kann das halt sozusagen, es ist halt vorgesehen, halt Individualerweiterungen da auch gegen zu kompilieren und da auch direkt einzubauen. Das habe ich zum Beispiel im ganz minimalen Maße gemacht, als ich diese OCR-Erweiterung reingemacht habe. Da gibt es aber auch noch größere Baustellen. Halt. Genau. Schnack, schnack, schnack. So, die letzte ist letzte. Dieses Dokumentmanagement-System, was wir halt hier sehen, was halt bis 2008 halt lief, das circa, heißt das, da ist dann halt der Berührungspunkt an einer anderen Stelle. Da hat das entsprechende Gremium in der Kommission entschieden, wir nehmen das jetzt nicht mehr, das alte System, sondern wir setzen dann 2006 auf Alfresco. Das heißt, ich habe halt für genau diesen Anwendungsfall wird halt Alfresco benutzt. Das Ding heißt jetzt, Moment, das ist halt zu früh. Das Ding heißt jetzt CKBC und ist halt dann genau ein AMP-erweitertes Alfresco halt von der Europäischen Kommission. So, jetzt Fragen, Anmerkungen, sonst was. Perfekt. Ja. Ja, genau, also im Prinzip, das ist eine Webanwendung, da meldet man sich dann an und dann lädt man das halt hoch, das Dokument. Also das wäre halt dann, ist halt dann dieser, wir können das auch im Anschluss nochmal, wir können das auch am Demosystem gleich nochmal gucken, beziehungsweise, ja genau, das sieht man dann ganz gut. Also man meldet sich halt an, man hat dann, es wird dann komplizierter, dann man hat halt verschiedene Benutzer, die haben ja verschiedene Rechte, nicht jeder darf alles sehen und solche Dinge passieren dann halt, aber im Prinzip hat man halt dann genau das Element, hier als GUI, dann kann man halt mit dem Stift bearbeiten, dann kommt das nächste Dialog, dann lädt man dann halt das Ding hoch, dann geht man auf Absenden und fertig halt. Das ist der eine Weg. Ne? Oder man synchronisiert halt dann gleich so eine ganze Masse an Daten oder man schickt es über E-Mail rein, das sind die anderen Möglichkeiten. Wie gesagt, das sind genau die Punkte. Der Anwendungsschnittstellen, die halt, ne? Also entweder gehe ich halt über einen Browser, ich mache halt File-Transfer, ich mache halt dieses erweiterte Browser-Geschichte, dieses WebDAV, die Sache, die sich eigentlich nicht so ganz durchgesetzt hat. Ja, genau, das sind dann die Anwenderschnittstellen an der Stelle.
Ist das auch, wenn ich das direkt auf dem Netzlaufwerk speichere, wird das dann auch direkt gegebenenfalls übernommen? Muss ich dann noch aktiv werden?
Also hier habe ich es jetzt so eingerichtet für den Fall, das läuft dann automatisch dann nachts oder kann man in einer anderen Periode halt setzen. Das ist halt ein jetzt technischen Webservice, den man dann auch entsprechend steuern kann.
Also läuft nicht, wenn ich jetzt auf eine ZIP-Freigabe von...
Doch, also man muss das halt dann...
Ist das cronjob-mäßig oder ist das sofort?
Also das ist cronjob-mäßig, ja. Das kann ich da selber steuern. Das CIFS, was das Alfresco dann selber mitbringt, habe ich mir nicht anguckt. Da muss man dann gucken. Das kann sein, dass das dann auch schon geht oder man muss eine Regel setzen. An der Stelle weiß ich das dann nicht mehr. Aber möglich ist das sowieso damit und vielleicht standardmäßig auch. Also ich habe es, kann ich nicht beantworten, ich habe es im Standard erstmal nicht gesehen. Wie gesagt, die Scan-Komponente habe ich auch nicht, weil das ist dann auch, müsste man gucken, was der Hersteller von dem Gerät halt anbietet an der Stelle. wäre dann natürlich klar der nächste Schritt. Wie gesagt, ansonsten, da gibt es dann Dienstleister, die da auch tiefere Ahnung haben an der Stelle, die dann auch dann nochmal, erstmal vorne und dann ein, genau. Genau, also standardmäßig haben die halt ihre eigene, die bieten da zwei zur Auswahl. Es gibt diese Java Business Process Engineering Language, das war das, was halt früher aktiv war. Jetzt haben sie, damit waren die scheinbar nicht ganz zufrieden, das sieht man dann, also 2005 war das dann noch so, und 2012, 2013, jetzt in der Version, die ich jetzt hatte, haben die halt ihre eigene und haben noch ein eigenes Open Source Projekt für diese Workflow-Komponente da gegründet. Das heißt jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie, müsste ich nachgucken, ganz genau, wie es heißt, aber das sieht man dann. Am liebsten immer alle alten Anwendungen, ja genau, ja. Kann ich auch nicht so sagen, wie gesagt, es gibt diese zwei standardmäßigen und die kann man dann sich anschauen, also ja, das ist halt ein Open Source, also das eine ist halt das alte, ja, Business Process Engineering, da hat man halt dann diese Pfeile, mit denen man dann arbeiten kann. Da müsste man auch den Hersteller, was ihr da im Einsatz habt, müsste man dann gucken, da fragen, was das ist oder wie das halt harmonisiert. Ich habe es halt selber noch nie gemacht. Punkt. Ja. Genau, also da am besten auf Quelle 1 ist da so ein Vortrag, da ist dann ganz plakativ dargestellt, dass dann halt diejenige, die personalverantwortlich ist, hat dann nur eine Teilsicht der Sachen. Das ist dann eigentlich auch das Allumfassende, was man da gut zeigen kann halt. Genau, also das funktioniert soweit. Also man kann dann auf Ordnerebene dann halt zuweisen. So, jetzt erstmal da, ja. Ja, das ist totaler Bullshit, genau, möchte man eigentlich nicht haben. Im Prinzip würde es so, dass, damit habe ich mich auch mal beschäftigt für einen anderen Vortrag, wie man dann so ein System auch sicher dann halt auch langfristig halt hat. Ich würde die FTP-Komponente halt deaktivieren, ansonsten HTTPS kann das dann sprechen, also das wäre dann okay. Und das andere, und sonst kann man es auch tunneln, was auch immer. Da gibt es halt schon Möglichkeiten, das halt einmal abzubilden soweit. Ja genau, also ich habe halt diese Zeitfunktion drin, fertig werden bis dann und dann und dann kriegt man halt eine Nachricht. Aber das ist natürlich klar, das klappt dann nur innerhalb des Systems. Wie weit dann eine E-Mail dann rausgeht, nochmal als Erinnerung, das müsste man nochmal sich angucken. Also das weiß ich jetzt nicht, aber soweit ist das schon vorgedacht. Genau, also da sind wir dann wieder ein bisschen bei der Technik. Das ist dieser Java Content Repository. Die Idee, und da ist es in der Tat so, dass halt die Dateien nicht in der Datenbank sind. Also die Metadaten sind in der Datenbank, ansonsten wird halt jetzt Zola, vorher Lucene halt als Suchengine, also dieses Java-Projekt benutzt intern und das hat halt auch diese Indizierung dann auch auf Dateiebene. Das ist mir egal. Ja, die kenne ich. Kann ich auch nicht so sagen. Also müsste. Also das Totschlagsargument an der Stelle, also da kann ich Ihnen aus der Patsche helfen. Die sagen einfach, die Europäische Kommission nimmt das für ihr Schnellwarnsystem. was wollt ihr denn? Wo ist das Problem halt an der Stelle? Aber das wäre das erste Argument. Und Domain-Zertifizierung müsste man sich dann, da springt jetzt auch den Rahmen. Da können wir auch noch eine halbe Stunde drüber reden, ob das dann wie sinnvoll und was da. gemacht ist, aber im Prinzip, ich würde mal halt einmal googeln und ja, das ist ja eigentlich nur eine, ja, ich bin da Pragmat, also es ist ja nur eine Geldfrage, die Zertifizierung einzukaufen. Ne. So. Da gibt es mehrere. Ja. Das hat, an der Stelle kann ich nur antworten, das können Sie dann zumindest erweitern. Also man hat ja eine PHP-API oben drauf und auch verschiedene andere Python-APIs, also das geht. Was ich halt gemacht habe, ich habe halt den SMTP-Server genommen von Alfresco und habe es dann da synchronisiert. Es hat auch einen IMAP-Server, auch damit kann man arbeiten. Ist auch im System drin. Ja, genau. Und die andere Frage, wo Sie nicht dabei waren, es ist halt so, dass es nach amerikanischen Standard archivierungskonform ist. Also soweit, das war da hinten die Frage. Dann ist das nochmal die Brücke zu Domäa. Halt. IMAP gucke ich gleich nochmal nach, nicht, dass ich das falsch gesagt habe. Aber ich meine ja. Gut. Ja. Weiß ich nicht. Weil das ist jetzt, da bin ich ja, selber zu konservativ. Ich hab immer nur das zusammengebaut, was mich interessiert hat in meinem Anwendungsfall und bin froh, dass das Open Source ist und ich da soweit die Freiheiten habe. Ich kenne auch nicht mal den Namen LiveRaid. Weiß ich jetzt nicht. Was soll das ist dann ein ja, kann ich auch nicht so. Ja, ich habe keine. Ja, ein Gärtner, so wunderbar. Genau. Wenn man es. Wir können gleich mal in das Demosystem auf der Ebene nochmal am Stand reingehen, dann kannst du es dir direkt angucken. Also es ist im Prinzip dann dieses JCR-konform und da sind dann, ich meine, dass das nur so mit Indizes ist, aber naja, Christoph Nick, der hat da schon mehr reingeguckt als ich, ja. Also wie das gespeichert wird, das passiert dann im Webserver. Das ist dann erstmal so nicht ne? Das ist eine andere Geschichte.
Du hast deine Dokumente alle in deinem Dokumentmanagementsystem, da bist du schließlich da.
Ja.
Jetzt brauche ich Dokumente zur Arbeit, die ich aber eigentlich nicht verändern will, also nur lesen.
Das geht sowieso, die kann man dann auch holen.
Du kannst sie auschecken, ohne dass sie
gelockt werden. Ja, genau. Man kann dann immer runterladen, also man kann dann immer so Ansicht, nennt sich das, oder muss man gucken, ganz genau, wie das dann benannt ist, aber im Prinzip das geht. Ja, auschecken ist nochmal ganz extra, dann explizit arbeiten und ansonsten, weil sonst, ja. Das macht auch nichts. Ja, genau, also ich habe jetzt, die Metadaten zu dem einen Time oder was ich da hatte, dann geändert, beziehungsweise zum Gesellschaftervertrag. Hab das dann, es wird dann automatisch beim Hochladen, kann man sagen, ja, ist dann die nächste Version und fertig und dann ist der Schlüssel weg und das ist dann auch, das Visuelle ist dann auch klar, das kriegt man auch jedem Anwender verkauft, wie das funktioniert und fertig. Ja. Ja, das wird möglich sein. Ich hatte den Fall selber noch nie, also im Prinzip. Aber ja, das wird dann wahrscheinlich so sein, dass dann halt ein höherberechtigter Benutzer dann halt das machen darf. Gut. Ja, ansonsten kann man sich das System auch gerne nochmal am Stand angucken halt. Dafür, und wir können auch nochmal auf die Shell halt gehen, einmal runter, dann kann man sich das halt anschauen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, auch so früh schon. Dankeschön. Ja, danke auch ans Frostcon-Team, danke an Birgit, die gestrickt hat. Und ich denke mal, Sie haben einen ersten Eindruck gewonnen und dann viel Spaß noch. Bis dahin.